habe in der letzten Woche die Position vertreten, dass Canceln generell etwas Schlechtes ist. Das ist ja wahrscheinlich soweit auch erstmal mehrheitsfähig. Aber ich bin dann weitergegangen und habe gesagt, das gilt auch für die rechte Seite. Und da steckt natürlich die implizite Behauptung mit drin, die ich letzte Woche auch explizit aufgestellt habe, dass diese Cancel Culture ursprünglich mal von der linken Seite ausgegangen ist. So wie Sie sich vorstellen können, gab es schon dagegen auch eine ganze Menge Kritik. Aber eins nach dem anderen. Es gab insbesondere zu meiner Position, dass ich gesagt habe, canceln ist schlecht und deshalb sollte jetzt nicht die rechte Seite auch damit anfangen, plötzlich andere Leute zu canceln. Das war, glaube ich, so verkürzt ausgedrückt die Position, die ich letzte Woche vertreten habe. Und ich denke, da gibt es auch einen guten Punkt, den man dazu machen kann, nämlich Einschränkungen der Freiheit sind einfach immer schlecht, egal von welcher Seite die kommen. Ja, ob die von links, rechts, oben, unten oder Mitte kommen, ist eigentlich im Grunde genommen völlig egal. Einschränkungen der Freiheit sind prinzipiell erstmal schlecht. Aber es hat in den Kommentaren eine sehr ausführliche Diskussion gegeben. Das gibt es bei mir meistens in den Kommentaren, aber da hat es eine sehr ausführliche Diskussion gegeben. Und am Ende gab es einen Kommentar, der mich eigentlich relativ stark überzeugt hat. Vielleicht auch deshalb, weil er konsequent spieltheoretisch argumentiert hat. Und den möchte ich hier einfach mal aufgreifen. Das ist also, letztlich geht das, was ich Ihnen hier heute erzähle, auf einen Kommentar zurück, den ich dort hatte. Aber der bezieht sich natürlich auch schon auf alle möglichen anderen Dinge, die vorher gelaufen sind. Ja? Aber egal. Ich möchte vorher mit einer Sache beginnen, die ebenfalls in den Kommentaren immer diskutiert wurde. Das ist nämlich eine Behauptung, die dort gekommen ist, die gesagt haben, das ist doch völliger Quatsch, dass ich gesagt habe, das Canceln hätte von der linken Seite her angefangen. Ja, es gibt eine ganze Reihe Leute, die sagen, Canceln ist überhaupt gar kein linkes Phänomen. Man braucht doch nur mal in die sozialen Medien reinzugucken, um zu sehen, wie dort irgendwelche Rechten herumpöbeln. Und das wäre doch auch Canceln. Und sorry, aber das ist kompletter Quatsch. Canceln ist ja was anderes. Wenn man sich auf sozialen Medien herumstreitet, ob das jetzt freundlich ist oder unfreundlich, ob das sachlich ist oder unsachlich ist, ist mir vollkommen egal. Das bleibt in der Sphäre der sozialen Medien. Das ist getrennt vom echten Leben. Die Idee des Cancelns ist ja was anderes. Da versucht man ja jemanden rauszureißen aus dieser Sphäre der sozialen Medien und versucht plötzlich in sein Privat- und sein Berufsleben reinzukommen. Das ist ja die Idee des Cancelns. Das ist ja auch genau die Sache, die letztlich so eine starke Einschränkung der Meinungsfreiheit ist. Wenn man das einfach sagen könnte und aushalten müsste, dass man kritisiert wird, das wäre ja eine Sache und das wäre ja genau das, was man auch will bei Meinungsfreiheit. Aber wenn es auf einmal rausgerissen wird, die Leute nicht mehr auf die Straße gehen können, sie ihren Beruf verlieren und all solche Sachen, dann ist das eben eine andere Dimension. Das heißt also, diese Eskalation, die stattfindet, die ist das eigentliche Phänomen des Cancels und dagegen richte ich mich. Ich sage, es muss einfach weiterhin möglich sein, Positionen zu vertreten, selbst dann, wenn sich irgendwer über diese Position ärgert, ohne dass es auf die Person desjenigen geht, die diese Position vertreten hat. Und das, denke ich, ist ein relativ normales Anliegen. Und das ist das, was in einer freiheitlichen Gesellschaft eigentlich auch ein völlig selbstverständlicher Grundkonsens sein sollte. Und das ist aber ein Grundkonsens, der mehr oder weniger einseitig von der linken Seite aufgekündigt worden ist. Das muss man einfach realisieren, dass das im Augenblick der Fall ist. Ich will nicht sagen, dass von anderer Seite alles immer toll gelaufen ist. Wir müssen uns einfach nur ein paar Jahrzehnte zurückbeamen. In die 70er Jahre, das werden die meisten ja nicht miterlebt haben, die hier bei mir zuschauen, aber trotzdem, die 70er Jahre gibt es ja trotzdem. Und dort gab es tatsächlich auch so eine Art Cancel Culture, nur aus der anderen Richtung. Also damals war es so, dass wenn man irgendwie in den Verdacht kam, dass man plötzlich irgendwie ein linker Radikaler sein könnte, dann auf einmal wurde man beispielsweise auch aus dem öffentlichen Dienst rausgeschmissen, solche Sachen. Ich sagte einfach nur das Stichwort Radikalenerlass. Also das ist nicht so, dass das jetzt ein völlig neues Phänomen wäre. Das gab es in Amerika auch vorher, in der McCarthy-Area, war genau das Gleiche, nur eben mit anderem Vorzeichen. Also das gab es schon aus anderen Richtungen und meine Position ist, das ist immer falsch, egal aus welcher Richtung das kommt. Also dieses Herausreißen aus einem normalen Diskurs, wie man immer so schön sagt, und das Reinziehen in eine persönliche Ebene, die die Leute auf einmal materiell persönlich angreift, das ist das, wovon ich sage, das ist nicht in Ordnung sein. Und da braucht man sich nichts vorzumachen. In den letzten Jahren ist das ein Phänomen, was ganz klar von der linken Seite ausging. Das glaube ich, da bin ich auch nicht bereit, davon abzurücken, weil dafür einfach die Evidenz auch viel zu stark ist, dass das so ist, die ich hier nicht ausführen möchte. Aber man braucht sich ja einfach nur anzusehen, wer in der letzten Zeit beruflich abgeschossen worden ist. Dann weiß man schon sofort, dass da natürlich man sozusagen sehr schnell eine Studie anfertigen könnte dazu. Wer weiß, vielleicht gibt es ja solche Studien auch. Na gut, kommen wir jetzt mal zu dem Kommentar, der mich am Ende überzeugt hat, dass eben unter bestimmten Umständen diese Cancel-Kultur tatsächlich doch auch von anderer Seite mit übernommen werden muss zu gewissen Zeiten. Also ich sage das mal sehr einschränkend. Nicht, dass Sie jetzt hier sagen, ich würde mich für Cancel-Culture aussprechen. Das sage ich nicht. Sondern ich sage, es gibt bestimmte strategische Überlegungen, die dazu führen, dass man nicht einfach naiv darauf verzichten kann. Das ist eigentlich die Hauptposition, die dort in dem Kommentar vertreten wird und die ich jetzt auch einmal kurz erklären möchte, wie es dazu kommt. Also wie gesagt, das ist ja eine spieltheoretische Argumentation. Und ich blende Ihnen hier mal das Spiel ein, was derjenige genannt hat. Ich nenne das jetzt einfach mal das Cancel-Dilemma. Er selbst hat sich noch auf den klassischen Namen dazu bezogen. Das heißt das Gefangenendilemma. Und ich muss jetzt gleich einen kleinen Disclaimer loswerden. Das Gefangenendilemma ist für viele Außenstehende sozusagen das Allheilmittel der Spieltheorie. Also viele glauben, Spieltheorie und Gefangenendilemma sei identisch. Deshalb bin ich normalerweise nicht so richtig happy mit diesem einen Spiel. Es ist ein Spiel, es ist auch ein interessantes Spiel, aber es ist eben nur eins. Das muss man sich bitte wirklich bewusst machen, dass das jetzt nicht gleichzusetzen ist mit der Spieltheorie. Und es ist also bei weitem ist in der Spieltheorie ist überhaupt nicht der Normalfall, dass irgendwas ein Dilemma ist. Aber es gibt natürlich Dilemmata und es spricht vieles dafür, dass wir uns hier in einer Situation befinden, in der tatsächlich ein solches Dilemma vorliegt. Ja, also das möchte ich mal nur vorweggeschickt haben und nicht, dass Sie glauben, dass ich hier einer von denen bin, die immer sagen, alles ist ein Dilemma. Ja, also das weit davon entfernt. Aber es könnte sein, dass die Situation, in der wir uns hier befinden, was das Canceln angeht, dass das eben doch die Struktur dieses sozialen Dilemmas hat. Und ich zeige Ihnen jetzt also diese Matrix, um die es hier geht. Und ich möchte jetzt erstmal sagen, wie die gelesen wird. Ja, also regelmäßige Zuschauer meines Kanals kennen das natürlich, die wissen, wie man solche Matrizen liest. Aber für die anderen erkläre ich es jetzt einfach nochmal ganz kurz. Und zwar gibt es hier letztlich zwei Spieler. Die sind Spielergruppen natürlich eigentlich. Ja, das sind einmal die Linken und das sind einmal die Rechten. Die werden hier einfach modelliert als jeweils ein Spieler. Ja, okay, also so ist das. Aber ich glaube, man kann so eine Vereinfachung natürlich relativ leicht erstmal vornehmen, ohne dass man hier besonders viel an der Essenz der Idee rausnimmt. Und jeder einzelne Spieler hat letztlich zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich entweder kann er canceln, das ist das hier unten, oder aber er kann einfach sagen, nee, ich lasse die anderen Meinungen zu. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Und dann gibt es Spielausgänge, die entstehen. Das ist der ganze Bereich, der hier in der Mitte ist mit den Zahlen. Und die erste Zahl, die wir jeweils sehen bei diesen Zahlen, das ist die, die an den linken Spieler geht. Und die rechte Zahl, die wir sehen, das ist das, was an den oberen Spieler geht, also in dem Fall an die rechten, die aber hier halt oben stehen. Ja? Also weiß ich zum Beispiel, wenn beide andere Meinungen jeweils zulassen, ja, dann kriegen wir beide eine Auszahlung von 3. So was ist eine Auszahlung? Das heißt, das ist das, wie gut oder wie schlecht die eine solche Spielsituation finden. Ja? So, okay, das sind erstmal die Sachen. Und jetzt können also diese beiden Spieler unabhängig voneinander Entscheidungen treffen. Wonach man jetzt sieht bei der Sache ist, dass man sich fragt, was ist eigentlich hier eine rationale Vorgehensweise? So, und stellen wir uns einfach mal vor, wie sind jetzt also die Linken? Wir finden es also in der Situation hier tatsächlich auch links im Bild. Und wir wüssten, dass die andere Seite, in dem Fall die rechte Seite, andere Meinungen zulässt. Dann können wir uns letztlich entscheiden, kriegen wir 3 oder kriegen wir 5? Und wenn man das so sieht, merkt man natürlich, naja, dann nehmen wir lieber die 5. Ja, also die 5 ist eben der Wert, der größer ist als 3. Also sagen wir, wenn die anderen die Meinungen zulassen, andere Meinungen zulassen, dann ist es besser für uns zu canceln. Also canceln wir es, die beste Antwort darauf. Ja, so ist die sozusagen spieltheoretische Definition. Mal angenommen, wir wüssten, dass die anderen canceln, also sind wir hier in der rechten Spalte, dann gucken wir uns an, wollen wir lieber 0 oder 1, dann stellen wir fest, oh, da ist die 1 besser als die 0, also canceln wir auch. Das heißt also, unabhängig davon, was die anderen machen, ist es die beste Antwort zu canceln. Ja, das ist eine dominante Strategie, so spricht man das. Hier in dem Fall ist es sogar auch eine strenge Dominanz oder strikte Dominanz, so wird das genannt. Das heißt also, es ist eine streng dominante Strategie, die andere Seite zu canceln, wenn man denn die Möglichkeit dazu hat, ja, in Klammern. Aber das ist ja das, was wir hier vorausgesetzt haben. Das heißt also, völlig unabhängig davon, was die anderen machen, cancelt man. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das aus Sicht der Rechten aussieht. Und Sie können schon sehen, das Spiel ist ja symmetrisch. Also infolgedessen sieht das aus deren Sicht gleich aus. Das heißt, die müssen jetzt die rechten Zahlen miteinander vergleichen. Wir sind jetzt also in der Position der Rechten. Und wir überlegen uns, die anderen lassen andere Meinungen zu. Dann ist die beste Antwort, die wir darauf haben können, das, was hier zur 5 führt, also canceln. Und im anderen Fall, wenn die anderen auch canceln sollten, dann ist unsere beste Antwort darauf, ebenfalls zu canceln. Machen diese Auszahlungen hier drin Sinn? Naja klar, die machen eine Menge Sinn. Ja, denn wenn man andere Meinungen zulässt, wenn man in der Gesellschaft mit Meinungsfreiheit lebt, dann ist es eben so, dass man sozusagen eine gute Auszahlung bekommt, die hier als 3 modelliert worden ist. Ja, liegt sozusagen solide in der Mitte. Wenn man es schafft, die andere Seite mundtot zu machen, dann steht man selbst natürlich besser da. Das ist die Idee von diesen 5, die wir hier haben. Ja, dann steht besser da und die anderen stehen jeweils schlechter da. Ja, so einfach ist das, das ist die letztliche Idee dahinter. Wenn jetzt aber beide canceln, dann ist es so, dass es eben für beide insgesamt schlechter ist. Dummerweise ist jetzt dieser Spielausgang, den wir hier unten haben, unten rechts, ist der einzige Gleichgewichtsausgang. Also ist in dem Fall auch ein Nash-Gleichgewicht. Man braucht aber das Nash-Gleichgewicht in diesem Fall gar nicht zu kennen, sondern es führt schon die Überlegung der dominanten Strategien. Also wenn man immer da, also wenn es unabhängig von dem ist, was der andere macht, wenn die eine Strategie besser ist, ja, also schon die Überlegung der dominanten Strategien. Strategien führt dazu, dass wir bei diesem Spielausgang ankommen, beide canceln und bekommen eben eine schlechte Auszahlung. Bekommen eine etwas schlechtere Auszahlung, als wenn sie eine etwas bessere Auszahlung, als wenn sie einzeln gecancelt worden wären. Ja, also wenn sie der anderen Seite sozusagen den Vorrang der Meinungshoheit überlassen hätten. Aber es ist eben ein wesentlich schlechterer Zustand als der, den wir links oben haben, wenn man insgesamt die Meinungsfreiheit zulässt. Wenn Sie jetzt sagen, naja, das mit dem Gefangenen-Dilemma ist ja schön und gut, aber das ist doch hier ein sequenzielles Spiel. Also die ziehen ja gar nicht gleichzeitig. Ja? In dem Spiel hier ziehen die gleichzeitig. Ich kann Ihnen versichern, durch die Struktur der dominanten Strategie, die wir hier haben, also eine strenge Dominanz, die vorliegt, ja? In dem Fall ist es so, dass es völlig egal ist, ob die sequenziell ziehen oder gleichzeitig. Ja? Es führt letztlich zu genau der gleichen Überlegung. Und ist ja auch klar, also wenn Sie schon wissen, dass der andere Sie gecancelt hat und Sie haben die Möglichkeit, zurückzucanceln, dann machen Sie das natürlich. Ja? Und wenn Sie gesehen haben, dass der andere Sie nicht cancelt, Sie haben aber die Möglichkeit, jetzt ihn als Ersten zu canceln, dann sagen Sie, naja, ein toller Sache, das machen wir jetzt gerade einfach, ja, zumindest mal kurzfristig optimiert. So, also das ist erstmal die Situation, in der man sich hier befindet, und ich glaube, es lässt sich schwer wegargumentieren, dass das tatsächlich von der Grundstruktur die Situation ist, in der wir uns im Augenblick gesellschaftlich befinden. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ist das denn ein Endzustand, den wir eigentlich haben wollen? Also wollen wir das, dass das so rauskommt, dass wir uns am Ende alle gegenseitig canceln und keiner mehr irgendwas sagen kann? Wollen wir hier DDR-Verhältnisse haben? Ist das tatsächlich das, was wir wollen? Ja. Also DDR-Verhältnisse sind ja nochmal ein besonderer Fall, was ja hauptsächlich aus einer Richtung kam. Ja. Aber trotzdem muss man sich fragen, ist das ein Zustand, den man insgesamt haben möchte? Und Sie merken schon, dass das bei einem Dilemma ja genau die Quintessenz ist, dass man diesen Zustand eben nicht haben will. Also man könnte kollektiv einen besseren Zustand erreichen. Jeder Einzelne könnte sich verbessern und der Gesamtzustand könnte insgesamt einfach auch besser sein. Ja, spricht er gerne von der Pareto-Verbesserung. Ja, der Spielausgang mit dem Gleichgewicht unten rechts, der ist Pareto-ineffizient. Also das ist so. Das heißt also, es ist eigentlich ein Zustand, den man nicht will. Und was macht man gesellschaftlich, um aus so etwas rauszukommen? Naja, man führt ein Rechtssystem ein. Man sagt, gesellschaftlich wollen wir aber gerne links oben sein. Und deshalb kodifizieren wir und sagen, es gibt eine Meinungsfreiheit und man darf solche Sachen eben aussprechen, auch wenn es den anderen nicht passt. Ja, das ist letztlich die Vorgehensweise, wie man aus solchen Dilemmata rauskommt. Das ist auch eine Begründung dafür, warum ein Staat eine wichtige Institution ist. Also der Staat als Ganzes, ja, natürlich mit seinen ganzen Teilinstitutionen, die dahinter stehen. Ganz wichtige Angelegenheit und sehr häufig einfach dafür, um solche Dilemmasituationen aufzulösen. Ja, dass eben nicht aus einer kurzsichtigen, lokalen Perspektive heraus optimiert wird, sondern dass aus einer globalen Sicht heraus optimiert wird und man auf die Art und Weise zu Pareto-effizienten Spielausgängen kommen kann. Ja, so sollte das eigentlich sein. Nun gibt es aber hier ein Problem. Das Problem ist nämlich, dass dieses Spiel ja auf der Ebene der Rechtsprechung stattfindet. Das ist ja das Verrückte dabei. Das Verrückte ist, dass jetzt genau an der Ebene angesetzt wird, wo es eigentlich eine Rechtsprechung als übergeordnete Instanz sagen sollte, Leute, das ist egal, ob das von links, rechts, Mitte oder unten kommt. Die hätten eigentlich sagen müssen, das wird eben in jedem Fall toleriert und hört gefälligst auf mit eurer komischen Prozesshanselei. Haben sie aber nicht getan. Das heißt also, es versucht im Augenblick eben die andere Seite letztlich auch diese, sagen wir mal, Rechtshoheit zurückzugewinnen. Dadurch, dass sie eben auch plötzlich mit solchen Cancel-Geschichten anfangen. Das geht eben beispielsweise über öffentlichen Druck, ja, dass man öffentlich einen Druck aufbaut und dann eben auch bei Gerichten klar macht und sagt, Leute, passt auf, eure komischen asymmetrischen Entscheidungen funktionieren so nicht. Und auch da, wenn jetzt Zuschauer ankommen und sagen, naja, bei den Gerichten, das ist doch gar nicht so völlig neutral. Sorry, das akzeptiere ich so auch nicht. Sie müssen sich bitte wirklich einfach ansehen, wie Entscheidungen in den letzten Jahren ausgegangen sind und Sie sehen, dass dort einseitig entschieden worden ist. Also dazu stehe ich, ja, das kann man sich ja vielleicht auch nochmal ausführlicher ansehen, aber Sie brauchen wirklich einfach nur ein paar prominente Fälle herauszugreifen, um zu sehen, dass hier wirklich im Augenblick ja letztlich die Situation besteht, dass leider eben von der übergeordneten Instanz gleiche Dinge unterschiedlich betrachtet werden. Ja, das hat es häufig gegeben. So, und das soll nicht so sein. Also das ist ja auch die Idee bei der Justitia, dass die eben verbundene Augen hat und eine Waage. Die soll eben nicht ansehen, wer da gerade ankommt und etwas sagt. Ja. Okay, das heißt also, das bedeutet, dieser Weg, der ja eigentlich normalerweise besteht, dass die übergeordnete Instanz diese Neutralität erzeugt, die ist eben leider im Augenblick nicht gegeben. Oder zumindest nicht so, dass sie wirklich zu den ausgewogenen Ergebnissen führt. Das heißt, was wird also gemacht in einer solchen Situation? Oder was ist ein potenzieller Lösungsweg, der hier noch offen steht? Naja, der ist der, dass dann eben, wenn es diese übergeordnete Instanz nicht gibt, dass man dann versucht, durch die längerfristige Interaktion letztlich der anderen Seite klarzumachen, pass auf, wenn ihr weiter so macht wie bisher, dann befinden wir uns in einem Zustand, der einfach für kollektiv nicht gut ist. Lasst uns doch versuchen, einen anderen Zustand zu erreichen. Und eine Möglichkeit, dorthin zu kommen, die in der Konfliktforschung sich sehr stark verbreitet hat, das ist die, dass man sagt, man spielt die Tit-for-Tat-Strategie. Ja, das geht zurück auf so ein Computerturnier, was in den 80er Jahren mal gemacht worden ist von Robert Axelrod. Und der hat also untersucht, wie man sich in solchen Situationen idealerweise verhält, wenn es eine sehr lang andauernde Interaktion ist. Ich möchte gar nicht auf die Details eingehen, aber das ist etwas, was letztlich von der strategischen Interaktion her letztlich dazu führen kann, dass bestimmte Verhaltensweisen sich bei einer wiederholten Interaktion besser durchsetzen als andere. Und dieses Tit for Tat, also wie du mir, so ich dir, das ist eine Strategie, die sich unter sehr vielen verschiedenen Bedingungen sehr gut bewährt hat. Weil sie der anderen Seite unmittelbar Kosten zurückgibt. Also dann, wenn einer anfängt, etwas zu machen, was der anderen Seite schadet, kriegt er sozusagen sofort diese Sache zurück von der anderen Seite, weil er sagt, wie du mir, so ich dir. Ja, das heißt also, diese Kosten landen dann auch bei demjenigen und dann überlegt man sich es eben zweimal. Ja, das ist auch so ein graduelles Zurückgeben. Also es gibt andere Strategien, die beispielsweise viel zu stark draufhauen. Ja, also wenn die einmal ärgert, dann gehen die drauf wie wild. Ja, diese Tit-for-Tat-Strategie ist eine, die ganz graduell antwortet auf das, was von der anderen Seite her gekommen ist. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass ich gerade an so einem Videobezahlkurs über spieltheoretisches Verhandeln arbeite. Das ist auch bei Verhandlungen, ist das häufig ein wesentliches Element, dass man dort graduell auf den anderen reagiert, im Positiven wie im Negativen. Ja, das heißt also, diese Tit-for-Tat-Grundidee, die es gibt, das ist eine, die in vielen Situationen sehr erfolgreich dazu führen kann, dass plötzlich Kooperation möglich wird an Stellen, an denen es vorher scheinbar unmöglich war. Und das ist eine Sache, die man wissen muss. Ja, also es reicht nicht, einfach nur naiv zu verhandeln, ja, einfach nur mit dem anderen zu sprechen. Sie brauchen tatsächlich eben auch diese Keule sozusagen, die drinsteckt in dieser Tit-for-Tat-Strategie, dass man dem anderen irgendwann mal Kosten aufbürdet. Und das ist letztlich das Argument, was ich, also wie gesagt, in den Kommentaren bei mir zum letzten Video am überzeugendsten gefunden habe. Dass dort einfach gesagt wurde, das ist eben diese Situation, die wir hier haben. Und daraus folgt, und das war jetzt nicht in dem Kommentar mit drin, aber das ist eben das, was ich aufgrund meiner spieltheoretischen Kenntnis weiß, daraus folgt, dass bei einer wiederholten Interaktion eben diese Tit-for-Tat-Strategie eine ist, die letztlich eine der Möglichkeiten ist, vielleicht die andere Seite zum Einlenken zu bewegen, sodass man dort eben letztlich auf einer höheren Ebene wieder dazu kommt, dass man einfach von beiden Seiten her toleranter wird. So komisch das klingt. Ne? Also dadurch, dass man sozusagen ein bisschen Intoleranz reinbringt, kann man insgesamt im System Toleranz verbreiten. Sie müssen vorsichtig sein. Diese Tit-for-Tat-Strategie ist kein Allheilmittel. Also diese Tit-for-Tat-Strategie ist eine, die sich tatsächlich in sehr vielen Kontexten durchsetzt. Ja, also durchsetzt, das ist jetzt eine Sprache aus der Simulation. Wie gesagt, wenn Robert Axelrod, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sie ist aber auch eine, die ein paar Probleme hat. Und eines dieser Probleme ist, dass sie zur Eskalation neigt. Also es kann sehr oft passieren, dass plötzlich dadurch, dass man immer zurückschlägt, die andere Seite sagt, ja, da habt das ja, der war ja auch böse und dann gibt es ständig so einen Echo-Effekt. Ja? Das heißt, man haut sich immer ständig gegenseitig auf die Rübe, um mal so zu sagen. Ja? Und das ist dann etwas, was letztlich einen Konflikt auch nie auflösen kann. Das heißt, sie brauchen dann noch weitere Mechanismen, wie sie da wieder rauskommen, ja? aus diesem Echo-Effekt. Ja? Besonders schlimm ist es dann, wenn man der anderen Seite letztlich böse Absichten unterstellt. Ja? Also immer dann, wenn man das Gefühl hat, die andere Seite, die sind ja auch wirklich böse. Ja? Und weil die wirklich böse sind, darf man da ja jetzt auch draufhauen. Immer da, wenn das die Situation geworden ist, dann ist es sehr schwer, wieder rauszukommen aus solchen gegenseitigen Schlägen. Ja? Aus, weiß ich, der eine macht was, der andere sagt, jetzt räche ich mich, dann sagt der Harte, rächt sich der andere wieder und so weiter. Ja? Aus diesem Echo-Effekt. Das ist also tatsächlich leider eine Situation, die unglaublich schwer wirklich in allen Facetten zu behandeln ist. Ja? Man muss da ganz vorsichtig sein. Und da rauszukommen, das kann etwas sein, was mitunter sehr lange dauert. Es ist aber in vielen Kontexten tatsächlich die einzige Möglichkeit, aus etwas rauszukommen, weil sonst einer das Gefühl hat, er kann den anderen ja einfach die ganze Zeit ausbeuten. Ja? Dann macht er das eben immer weiter und das kann sich die andere Seite nicht gefallen lassen, lässt sie sich auch normalerweise nicht lange gefallen. Ja? Das heißt, diese Dilemmasituationen sind schon, naja, wie der Name eben sagt, ein Dilemma. Ja? Eigentlich weiß man, dass eine andere Situation viel besser wäre, man kommt aber eben aus der individualistischen Sicht dort nicht hin. Und nochmal, die eigentliche Lösung davon ist nicht, dass man auf dieser unteren Ebene mit Tit for Tat arbeitet und sich ständig in die Haare kriegt und sich ständig gegenseitig cancelt. Das ist eigentlich nicht die Lösung. Sondern die Lösung ist eigentlich, dass eine übergeordnete Instanz neutral urteilt. Das ist das, wo wir für meine Begriffe wieder hinkommen müssen. Ja, und wenn diese Tit-for-Tat-Strategie das ins öffentliche Bewusstsein zurückruft und sagt, ja tatsächlich, das sind Verhaltensweisen, die wir kollektiv nicht wollen, lasst uns das einfach wieder neutral in beide Richtungen hinweg abschaffen, dann wäre das, glaube ich, schon ein Weg in die richtige Richtung. Und da kommen wir jetzt zu einer Sache, die hier auch noch relevant ist, nämlich es ging eigentlich ja letzte Woche sehr stark darum, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr viele Programmbeschwerden eingegangen sind, also über das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ja, weil dort einfach Aussagen getätigt worden sind, die teilweise schlichtweg falsch waren, zum anderen Fall so formuliert waren, dass sie bei jedem neutralen Zuhörer, der nicht gut informiert ist, völlig falsch ankommen mussten. Ja, also es war also geradezu manipulativ formuliert. Und das ist das, worüber sich viele Leute geärgert haben. Und die haben darüber eine Programmbeschwerde eingereicht. Ist das zulässig? Natürlich. Also auch aus sozusagen diesen eher, sagen wir mal, ethischen Gesichtspunkten, die ich hier beschrieben habe. Natürlich ist das zulässig. Ja? Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eben genauso wie Gerichte zur Neutralität verpflichtet. Das ist die Idee dahinter. Das ist der Grund, weshalb es da einfach eine Zwangsabgabe für gibt. Ja? Das ist die Idee, dass die zur Neutralität verpflichtet sind. Und natürlich kann man eine Programmbeschwerde lostreten, in dem Augenblick, wo sie das erkennbar nicht tun. Ja? Auch da muss man natürlich sagen, dann macht die andere Seite ja auch, wenn es mal in die andere Richtung geht, was selten genug ist. Ja? Also das denke ich, das ist vollkommen klar, dass auf der Ebene der Programmbeschwerde das natürlich völlig in Ordnung ist und das ist erstmal vom Canceln auch noch weit entfernt. Problematischer wird es dann, wenn man sagt, ja, da muss, weiß ich, eine Journalistin oder ein Journalist, die müssen dann komplett aus ihrer Position entfernt werden. Das geht ja nochmal weiter, das geht Richtung Canceln. Aber das haben wir eben besprochen. Das kann eben tatsächlich Folge dieser Tit-for-Tat-Strategie sein. Ein Disclaimer muss ich hier loswerden. Das ist natürlich immer auch eine Form der Wahrnehmung, die man hat. Ja, also Sie werden sicherlich viele finden, die sich hinstellen und sagen, nee, das ist alles Quatsch und die Wahrnehmung ist ja völlig falsch. Also am Ende muss man solche Dinge natürlich empirisch untersuchen. Das ist teuer und schwierig. Ja, also mir ist nicht bekannt, dass da Untersuchungen wirklich neutral in der Form oder zumindest nicht viele gemacht worden sind. Zum Programm sind mir Untersuchungen bekannt und da sieht man schon, dass dieses Programm schon eine gewisse Schlagseite aufweist. Ja, also da gibt es einfache empirische Untersuchungen, die einfach nur gezählt haben. Ja, also das heißt, das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, was ich hier gerade erzählt habe. Okay, so. Soweit also Themen aus der Konflikt- und Verhandlungsforschung, ja, und Ideen, wie man vielleicht aus solchen Situationen wieder rauskommen kann. Gilt es natürlich auch in anderen Situationen, ja, also Sie kennen das, bei dem Krieg in der Ukraine beispielsweise, da wird ja auch viel davon gesprochen, dass man das nicht auf dem Schlachtfeld allein lösen kann, sondern dass man verhandeln muss. Ja. Und Sie sehen, dass letztlich dort die gleiche Konstellation vorherrscht. Ja. Also verhandeln auf der einen Seite natürlich schon, aber Sie können nicht einfach nur naiv verhandeln, ohne auch irgendwelches Drohpotenzial und Druckpotenzial aufgebaut zu haben. Ja, das ist ja genau die gleiche Situation oder Argumentation, die wir hier drin haben. Ja, da heißt es ja, da muss eben auch die andere Seite muss ein Drohpotenzial aufbauen, damit überhaupt jemand zum Verhandeln bereit ist. Ja, das ist letztlich genau die gleiche Situation. Ganz typisch übrigens auch für Verhandlungen. Ja, also wenn Sie in eine Verhandlung einfach nur reingehen und keine andere Option haben, sich auch gar nicht vorher eine Option verschafft haben, gar nicht drüber nachgedacht haben, dann sieht es natürlich schlecht aus. Ja, so einfach ist das. Okay. Soweit meine Überlegungen in dieser Woche. Ich hoffe, Sie fanden das einigermaßen spannend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.